Ein SMS geschrieben, hast nicht Zeit und Lust, zu uns zu teachen an diesem Sonntag? Und das hat gepasst. Und ich habe jetzt das Vorrecht ihm vorgestellt, die meisten kennen ihn eigentlich schon ein bisschen. Ich habe mir überlegt, vor knapp 21 Jahren, glaube ich, ist jemand auch dieser Meinung, haben wir Miriam und Kurt das erste Mal gesehen, ihr Cheese Factory oben innen. Ich weiss einfach noch, mit der Miriam war es wirklich lustig, als wir uns gesehen haben, haben wir uns die Hand geschüttelt. Ich habe gesagt, Miriam, sie hat gesagt, Miriam, und haben gemerkt, ah, wir sind beide Miriam. Und dann hat sie gesagt, sie müssen jetzt da arbeiten. Und dann haben gesagt, wo schaffst du im Spital? Und ich habe gesagt, ah, jo. Ja, es war wirklich lustig. Nachher sind sie zu unserem Hauskreis gekommen. Weißt du noch, wie der Hauskreis geheissen hat? Genau, gut. Kaffee Hagen hat den Hauskreis geheissen. Und nachher, nach etwa 2 Jahren, sind wir auf Amerika und Eckers haben den Hauskreis übernommen. Nachher in Amerika waren sie unser erster Besuch. Das heisst, ich habe mich so gefreut auf diesen Besuch, um ein bisschen Schweizer zu haben. Sind sie zu uns übergekommen. Miriam frisch schwanger mit dem Schöcki. Und dann haben wir mal ein Haus frei gebettet. Das weisst du auch noch, gell? Das vergessen wir nicht. Wir haben mal mit Häusern angefangen, bevor es zu Menschen übergegangen ist. Und das ist sehr intensiv in Erinnerung geblieben. Und dann zu Amerika haben Kurt und Miriam gesagt, wenn ihr mal gemein anfängt, kommen wir mit. Und das ist etwas, so habe ich den Kurt kennt. Wenn Kurt etwas gesagt hat, hat er es wirklich gemacht. Es hat er recht viel bedeutet für sie, weil die Gemeinde Saarau war. Oder zu Erlischbach, sind sie auf Erlischbach gezögert. Der Kurt hat ein bisschen weiter Arbeitsweg gehabt. Das ist noch immer von Erlischbach auf Bern. Aber das ist etwas, was ich am Kurt immer geschätzt habe. Wenn Kurt etwas gesagt hat, ja, dann hat er so gemacht. Nachher, er ist sehr treu. Wir haben nachher wirklich manche lustige Stunden zu Erlischbach erlebt. Ein Bild, das ich habe, ist, als wir eigentlich jeden Abend, wirklich fast jeden Abend Film geschaut haben und wir keinen Fernseher hatten, aber die Schule nicht alleine wollte bei uns in der Wohnung bleiben. Der Schöcki hat mich nicht gefragt, hat dem anscheinend nichts ausgemacht. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall hat der Kuri jeden oben, dann hat es keine Flachbildschirme gegeben, also noch ein bisschen weiter, die riesen Kisten von einem Fernseher die Stegen abgedreht, aussen runter zu uns in die Stube und dann haben wir Fernseher geschaut und nachher ist wieder mit dem Fernseher hergegangen. Manchmal würde es mich wundern, was die Nachbarn an mir gedacht haben. Die Beziehung. Der Marc ist aber noch den Unterhosen von uns rumgesprungen. Der schnelle Keller ab. Wir haben so viel Lustiges erlebt. Ja, da könnte ich mega viel erzählen. Das ist wirklich, dort haben wir Gemeinde gegründet. Wir haben immer in unserer Wohnung Gottesdienst gehabt. In ihrer Wohnung war Kinderarbeit gewesen. Joschi, was haben ihr immer gespielt? Genau. Ja, das hat der Joschi auch sehr positiv in Erinnerung, weil dann haben sie beim Kuri am Computer gamen. Ja, so war es. Also seit 21 Jahren kennen wir Ecklers und sind einfach sehr gute Freunde von uns. Immer wieder froh gewesen um Ecklers in all diesen Jahren. Ja. Und nachher sind wir eben auf Reden gekommen und sie haben gemeint, der Hauskreis war eigentlich nur eine kleine Vorstufe gewesen von dem, was nachher gekommen ist. Nachher haben sie die Gemeinde Erlischbach übernommen und wir sind gegangen. Ja. Also, merci vielmals, geben wir dem Kuri einen Applaus, dass er auf Reden gekommen ist.
Also, wir schlagen erst den Need for Speed 3 auf. Merci vielmals für die Worship-Zeit. Ich habe es genossen, einfach in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das ist das, was mich berührt, dass wir sind nicht beschränkt auf die Welt und die natürlichen Begrenzungen in dieser Welt, sondern wir sind Teil von Reich Gottes und wir können Sachen aus dem Reich Gottes wahrnehmen, hören und spüren. Und das berührt mich, weil ich einfach merke, wir können in eine andere Welt. Wir sind nicht einfach eindimensional gebunden an das, was wir sehen. Und ich bin im Moment über einen Abschnitt am Reden bei uns, Zerlinsbach. Und der Abschnitt, zu dem habe ich seit ich lesen kann oder seit ich die Bibel lesen kann, ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Weil ich es nicht verstehe. Weil ich es einfach nicht verstehe. Es ist der Abschnitt von der sogenannten Seligpreisungen. Zeigt euch das etwas, Seligpreisungen. Es sind so komische Aussagen, wo man irgendwie das Gefühl hat, was soll jetzt das? Und ich habe gedacht, so, also über das würde ich nie predigen, weil ich habe einfach nichts dazu sagen. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Und ich habe den Eindruck, ich wollte das ein bisschen erzählen, einfach als Einstieg zum Thema. Weil wir haben jetzt schon ein bisschen Vorlauf gehabt, Zerlischbach. Und den wollte ich euch jetzt auch geben. Und von dem her weiss ich nicht, ob die Führung länger wird sein oder die Predigt wird länger sein. Das werden wir noch herausfinden. Genau. Ich habe in meinem Leben ein Muster entwickelt, dass ich mir eigentlich mindestens einmal im Jahr Zeit nehme und eine Woche faste. Und habe so ein bisschen meine Lehrplätze gemacht und einfach herausfinden, wie das gut funktioniert. Aber was sich so herauskristallisiert hat, ist, dass ich immer versuche, 2 bis 3 Tage mich einfach zurückzuziehen. Ich habe angefangen, ins Ländli zu gehen. Das ist ein Hotel in der Innerschweiz am Egerisee, wo so ein abgesondertes Haus hat, das speziell als Haus vor Stille deklariert ist. Dort drinnen darf man nicht einmal das Handy anlassen. Es ist wirklich sehr, sehr ruhig dort drinnen. Man kann den ganzen Tag im Zimmer sein und es stört einem eigentlich niemand. Und das ist so der Ort, wo ich mich eigentlich zurückziehe, nach ein paar Tagen schon von Fasten. Und wo ich einfach dort bin und einfach die Gegenwart Gottes suche. Und es ist immer spannend, was ich dort erlebe. Weil lange habe ich so gedacht, das kannst du ja gar nicht. Einfach an einen Ort hergehen und die Gegenwart Gottes suchen, ohne einen 3-Punkte-Plan und eine Vorstellung, was ich in dieser Zeit mache. Und ich weiss noch, als ich das erste Mal war, habe ich etwa 1,5 Tage gebraucht, um mich darauf einzustellen, dass ich jetzt die Gegenwart Gottes suche. Und das wäre eine ganz andere Geschichte. Die muss ich auslassen. Aber ich habe gemerkt, so für mich ist das etwas sehr Wertvolles geworden. Einfach Zeiten zu haben in meinem Leben, wo ich nicht das Programm mache, sondern wo ich sage, Herr, ich will hören, was du zu sagen hast. Und ich war in diesem Dezember wieder und es war so ein Nebeltag und ich bin gelaufen den ganzen Tag so im Gebiet Sattel und bin dort auf einen Berg gelaufen. Den ganzen Tag war das Nebelmeer so etwa 20-30 Meter unter mir gewesen. Und ich bin etwa von 800 Meter auf 1400 Meter gelaufen. Und das Nebelmeer ist einfach mit mir reingekommen. Und nach meinem 2 hat es mir etwa eingeholt und bin dann rot durch den Nebel. Und ich habe gesagt, Herr, für nächstes Jahr, was ist dran? Über was soll ich reden? Und plötzlich ist einfach der Gedanke gekommen, red mal über Bergpredigt. Red mal über Bergpredigt. Und Bergpredigt ist ein Abschnitt, das finden wir im Matthäus-Evangelium. Ab dem 5. Kapitel ist so Matthäus 5 bis 7 Grössordnung. Und der Anfang der Bergpredigt, das sind eben die sogenannten Seligpreisungen. Die sind verschlüsselt. Die verstehen wir nicht einfach so. Und ich habe so einfach den Eindruck gehabt, wie der Herr sagt, red mal über die Seligpreisungen. Tu dich mit denen auseinandersetzen. Ich merke so, oft ist es einfacher, über Themen zu reden, die mich gerade beschäftigen oder so. Und habe so gemerkt, es war für mich eine Herausforderung gewesen. So zu merken, oh, jetzt stellt mir Gott einfach einen Abschnitt aus der Bibel vor die Nase und sagt, find mal raus, was da drinnen steht. Und ich merke so, es fängt etwas mit mir an zu machen, das Auseinandersetzen mit der Bergpredigt. Es fängt an zu wirken in mir. Und es fängt auf eine andere Art an zu wirken, wie ich das sonst kenne. Und ich habe so gemerkt, für mich ist wie ein Einstieg in das Thema, ist ein Erlebnis gewesen, das ich dann am Schluss von dieser Fastenzeit gemacht habe, das ich kurz erzählen möchte. Ich bin dann am Samstag oder so bin ich heimgefahren und ich habe schon lange mal gedacht, ich wollte mal in die Innerschweiz fahren und den Bruder Klaus besuchen, respektive den Ort, wo der war. Wisst ihr, wer der Bruder Klaus ist? Das ist der offizielle Schutzheilige von Schweiz. Das habe ich gar nicht gewusst, habe ich irgendwo gelesen. Ich bin nicht katholisch und von dem her bin ich nicht so sehr bewandt in diesen Sachen. Und ich wollte mich heute nicht zum Katholizismus bekehren. Aber ich habe 2, 3 Predigen auch gehört über den Bruder Klaus in letzter Zeit aus dem evangelikalen, pfingstlichen Umfeld. Und es hat mich einfach inspiriert und so gefunden, aha, vielleicht hat er etwas zu sagen. Vielleicht hat auch ein Katholik etwas zu sagen. Es war so wie fremd, der Gedanke. Und ich habe gemerkt, ich will dort mal hergehen. Und zwar bewusst aus einer Fastenzeit heraus. Weil ich merke ja sonst nicht so den Zugang zu einer Kirche, die so überladen ist. So ist nicht unbedingt mein Ding. Und ich habe so gemerkt, in einer Fastenzeit, dann ist etwas anderes. Dann tun wir irgendwo durch unsere menschlichen Ohren und Augen, die werden ein bisschen klein. Und die geistlichen Augen und Ohren, die werden gross in dieser Zeit. Und dann ist es einfacher, das Wesentliche zu sehen. Und ich habe gefunden, es ist eine gute Gelegenheit, mal dorthin zu gehen und zu merken, um was geht es dort eigentlich. Und ich bin dorthin gekommen auf das Flüeli, Flüeli Ranft, das ist eine kleine Ortschaft oben am Sarnersee, so Richtung Melchtal hinterher. Und bin dort die Klausel besuchen, oder Bruder Klaus, gibt hier ein Bild. Seht es vielleicht, ist ein bisschen klein da. Und bin dort mal hergegangen an den Ort und habe einfach gefunden, ich will dort mal einfach in die Klausel sitzen und einfach hören und merken, was geht dort ab? Was nehme ich wahr? Und bin dort hergekommen, der Ort ist sehr geprägt von, weil es ein Wallfahrtsort ist. Das ist etwas, da kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen, aber die Augen, die das würden, kritisch anschauen, die waren ja sehr klein gewesen und die geistlichen Augen waren sehr gross gewesen. Und darum hat mir das nichts ausgemacht. Und ich bin dort abgekommen, das ist so ein Tobel innen, wo eine kleine, kleine Kapelle gebaut ist und hinten an der Kapelle ist, man kann es nicht anders sagen, ein Holzschopf. Und in diesem Holzschopf innen hat während 20 Jahren der Bruder Klaus gelebt. Der war dort drinnen. Er ist nie ein anderes Herr. Es ist belegt, dass er 20 Jahre lang, es ist 1467 bis 1487, als er dann gestorben ist, es ist belegt, dass er keine Nahrung zu sich genommen hat in dieser Zeit. Also, dass ich Bischof und Gesandte und weiss der Gucker was, sind hergegangen und haben das überprüft, ob das wirklich so ist. Er hat 20 Jahre lang aus Gottes Gnade gelebt. Er war dann schon 50-jährig, hatte Familie, Frau gehabt, die haben eigentlich ganz in der Nähe dort gelebt und hat dort, ist dort gewesen und hat ja Einfluss gehabt, sogar auf die Schweizer Geschichte, hat Frieden gestiftet. Er war jemand gewesen, der vielen Menschen Rat gegeben hat. Die Menschen sind dort hergekommen. Man sieht das dort noch vor dem Kirchli. Bei diesem Holzschopper war ein kleines Fensterli gewesen. Und bei diesem Fensterli ist er gehockt und die Leute sind von aussen her hergekommen und konnten ihre Anliegen formulieren und er hat ihnen Ratschläge gegeben ins Leben. Und man kann dort heute reingehen in die Klausel und es war ein grusiger Tag, es hat geschneit und es war neblig und es war wirklich niemand da gewesen. Es war überhaupt niemand da gewesen. Und ich bin dort reingegangen und bin dort einfach hergehockt und abgehockt und so. Einfach die geistlichen Ohren aufgetan und die geistlichen Augen und die geistliche Gefühlswahrnehmung. Und mich hat etwas berührt dort. Mich hat etwas zutiefst berührt, als ich dort drinnen bin. Und ich kann das am besten umschreiben mit Heiligkeit von Gott. Ich habe noch nie im Leben so eine tiefe Wahrnehmung gehabt, wie heilig das Gott ist. Ich habe so gemerkt, das ist die Gegenwart Gottes hat dort gewohnt. Das, was der Mann gemacht hat, das war echt. Er hat 20 Jahre lang dort drinnen, hat er einfach Gottes Gegenwart gesucht. Und das ist spürbar dort gewesen. Ich habe das wirklich wahrnehmen dort. Und habe einfach gemerkt, Gott ist so heilig. Und seine Gegenwart verändert und schafft Neues. Und ich habe so gemerkt, für mich war das so wie ein Erlebnis gewesen, wie ein Schlüssel zu den Seligpreisungen. Ich habe so gemerkt, wenn wir Wort Gottes mit unseren menschlichen Ohren aufnehmen, dann sind dort meistens 27 Mauern hintereinander, die uns oft hindern daran, das wirklich zu hören. Und wir können es oft nur mit unseren geistlichen Ohren wirklich verstehen. Und mir ist so vorgekommen, Seligpreisungen ist so wie ein Schlüsselbund. Es gibt 9 Aussagen in den Seligpreisungen. Und jede von diesen Aussagen ist wie ein Schlüssel, wo uns etwas auftut, wo wir mit unserem menschlichen Denken, mit unserem menschlichen Sein, wo wir nicht auftun können. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen näher anschauen.
Für die, die eine Bibel bei sich haben, oder ein iPhone, oder ein iPad, oder ein i-irgendwas, können mal aufschlagen. In Matthäus 5. Ich möchte vorausschicken, dass Matthäus 5 eigentlich der Start ist vor der Lehrtätigkeit von Jesus. Vordran ist eigentlich die Geschichte, wo Jesus ist getauft worden, wo seine Berufung ist wie öffentlich festgemacht worden und die Zeit, wo er ist versucht worden in der Wüste. Und dann war er dann eigentlich wie parat für seinen Dienst. Und die Bergpredigt könnte man fast sagen, es ist seine Antrittspredigt. Und ich habe immer den Eindruck, eine Antrittspredigt ist etwas Spezielles und auch eine Abschlusspredigt ist etwas Spezielles. Die Abschlusspredigen von Jesus finden wir vor allem im Johannesevangelium, wo Jesus mit seinen Jüngern redet. Und hier eben die Antrittspredigt, die war eigentlich öffentlich gewesen. Er hat zu verschiedensten Leuten geredet. Und ich habe den Eindruck, Jesus hat sich sehr gut überlegt, was er am Anfang sagt. Und er fährt da mit diesen Seligpreisungen. Und wahrscheinlich sind alle da gehockt und haben einander so angeschaut. Und sie waren nicht unbedingt die Schriftgelehrten und die Gebildeten des Landes, die dort gehockt, sondern es war das Volk, die Menschen, die vielleicht zum Teil nicht so gebildet waren. Und die sind dort an diesem Berg gehockt und haben einander wahrscheinlich angeschaut und haben gesagt, was soll jetzt das genau? Verstehen wir das, was Jesus da sagt? Und dann wird ja die Bergpredigt sehr, sehr praktisch. Es kommen ja dann ganze zwei Kapitel, wo Jesus sehr viel redet über einfach ganz menschliche und alltägliche Probleme. Er redet über Finanzen beispielsweise, über Ehe, über ganz verschiedene Themen und lehrt sie dann ganz konkret und praktisch. Aber die Seligpreisungen sind so wie das Eintrittstor für die Sachen dann wirklich zu begreifen. Wir lesen mal die ersten zwei Verse von diesen Seligpreisungen. Oder gerade von Anfang an. Kapitel 5. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Das ist der erste oder die erste Seligpreisung. Und die zweite ist dann, Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Der erste Teil ist in dieser Übersetzung ein bisschen verschönert dargestellt. Das ist aus der Neues Leben Bibel, ist eher eine moderne Übersetzung. Und wenn wir den ersten Teil ihre ältere Übersetzung lesen, dann ist sie ein bisschen konfrontativer. Dort steht, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und die anderen Übersetzungen steht, die geistig arm sind. Es gibt verschiedene Formulierungen. Selig sind die, die arm sind in ihrem Denkhorizont, heisst das. Und was bedeutet eigentlich arm? Arm bedeutet bedürftig sein. Arm bedeutet, ich kann nicht selber sorgen für das, was ich brauche. Ich brauche Hilfe in diesem Sinne. Und wenn die selig sind, die geistlich arm sind, dann sind die Menschen selig, die wissen, ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Auf gut Deutsch gesagt. Es sind die, die sagen, ich habe es noch nicht begriffen. Ich bin bedürftig. Ich brauche Input von einer anderen Seite. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott mir aufschließt, wie sein Denken ist. Und das ist so wie der erste Schlüssel. Unsere Bereitschaft zu sagen, und mein Denken, mein Denkhorizont, der ist eingeschränkt. Der kann zwar aus unserer Sicht vielleicht sehr gross sein, weil wir doch in der Schule sind und einen Haufen gelernt haben, aber einzusehen, dass er irgendwo begrenzt ist und beschränkt ist, ist ein Eintrittstür dafür, dass Gott uns segnen kann. Und es steht ja näher, die geistlich oder geistig arm sind, denen wird das Himmelreich geschenkt. Wollen wir das? Ich will das Himmelreich. Das Reich Gottes. Ich will in dem innen leben. Ich will das sehen. Weil das Reich Gottes, das ist der Ort, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Es ist dort, wo Menschen geheilt werden. Es ist dort, wo Menschen befreit werden. Es ist dort, wo Vergebung stattfindet. Es ist dort, wo neues Leben stattfindet. Und das ist der erste Schlüssel. Und der zweite Schlüssel, das ist eigentlich das, was ich heute vor allem darüber rede, ist der, wo er steht, Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Es gibt andere Stellen in der Bibel, die über Traurigkeit reden. Und ich habe so gemerkt, das war etwas, ich habe über Traurigkeit gelesen. Und ich merke so, Traurigkeit ist jetzt gerade nicht so nah bei mir. Die mich kennen, wissen, ich bin nicht so ein trauriger Mensch. Das ist gerade nicht das Nächste, was bei mir ist. Ich wache nicht am Morgen und denke, oh, das Leben ist so traurig. Eigentlich nicht. Und von dem wir vermitteln, und das fremd, wenn dort steht, selig sind die traurig sind. Ich nehme natürlich sehr wohl wahr, dass es so viele Gründe gibt, traurig zu sein. Und dass viele Menschen wirklich auch traurig sind. Und dass es in meinem Leben Sachen gibt, wo ich traurig bin darüber. Das schließe ich nicht aus in dem Sinn. Aber ich merke einfach so, es ist wie, wieso sollen die selig sein, die traurig sind? Was macht das für einen Sinn? Was macht das eigentlich für einen Sinn? Im Psalm 42 lesen wir, wie David über seine Traurigkeit hat davon reden. Dort steht, warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen. Denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Was bedeutet eigentlich von Gott gesegnet sein? Gesegnet sind die, die traurig sind, oder selig sind die, die traurig sind. Ich habe das irgendwo mal nachgelesen, so in einem Lexikon, und dort war es beschrieben mit von Gott gesegnet sein bedeutet, unabhängig von meinen äußeren Umständen Hoffnung und Freude zu erfahren. Also mit anderen Worten, es ist verschissen und ich freue mich trotzdem. Ist nicht so das, was mir ganz nach ist. Weil mein menschliches Denken geht ein anderes Stress ab und hat andere Reaktionen auf Vorrat. Aber gesegnet sein bedeutet, hey, ich muss mich nicht unterordnen unter die äußeren Umstände. Meiner Emotionen, meiner Gefühle, mein Denken muss nicht unter das gehen, wie jetzt die Umstände sind. Es gibt eine Hoffnung, es gibt etwas, das über das ausgeht. So wie der David hat geschrieben, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Zur Definition vom Wort Traurigkeit. Traurigkeit hat ja immer damit etwas zu tun. Es ist eine Reaktion darauf, dass wir etwas verlieren. Dass uns etwas weggenommen wird, dass anderen etwas weggenommen wird. Wir sind traurig, wenn jemand stirbt, wenn wir jemanden verlieren. Dann sind wir traurig, weil wir etwas verlieren, was wir gerne haben. Wir sind manchmal auch traurig, wenn uns etwas gestohlen wird in unserem Leben. Wenn uns etwas weggenommen wird, was eigentlich aus uns gehört. Es gibt verschiedene Formen von Traurigkeit. Und das wollen wir einfach mal anschauen. Ich habe drei Beispiele gefunden von Traurigkeit der Bibel und die Art und Weise, wie Gott tröstet hat. Und das habe ich ganz spannend gefunden. Und wir schauen dort eine erste Stelle an. Das ist im Johannes 11. Jesus hat die gleichen menschlichen Empfindungen gehabt, wie wir sie haben. Jesus hätte doch traurig werden können. Und Johannes 11, dieser Abschnitt, ist dort, wo der Lazarus wieder zum Leben erweckt wurde. Lazarus ist der Bruder von Martha und von Maria. Und offensichtlich also ist nicht Maria, die Mutter ist von Jesus, sondern eine andere Maria. Und offensichtlich hat Jesus zu dieser Familie eine spezielle Beziehung gehabt. Es waren Freunde von Jesus. Ich weiß nicht, ob er sie schon von Kindheit gekannt hat oder wie er sie gelernt kennen. Da wissen wir eigentlich nicht allzu viel darüber. Und Leute aus dem Umfeld von Lazarus sind Jesus nachgereist und sie zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, der Lazarus, der liegt im Sterben. Er wird gerade sterben. Jesus, du musst kommen, sonst wird er sterben und er ist verloren und er ist es zu spät. Und Jesus hat gesagt, ja, ich habe noch gerade etwas anderes zu tun. Und er hat noch anderes zu tun gehabt und hat hier Menschen geheilt und hat hier über das Reich Gottes geredet. Und nach ein paar Tagen ist Jesus dann gegangen und hat seine Jünger mitgenommen und gesagt, so, jetzt gehen wir zum Lazarus, jetzt ist es dran, dass wir dort hergehen. Und Jesus ist dort hergekommen und von weitem hat er schon gehört, wie die Leute gerannt haben, wie sie traurig waren. Und sie sind zu ihm gekommen und sie sind sogar ein bisschen vorwurfsvoll zu ihm gekommen und gesagt, Jesus, wenn du früher wärst gekommen, dann wäre das nicht passiert, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und sie waren so traurig und erschüttert, die Menschen dort. Und wo Jesus das gesehen hat, dann sehen wir dann seine Reaktion, das lesen wir im Johannes 11,33. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Im nächsten Vers steht er und Jesus hat hier angefangen zu rennen. Jesus war erschüttert gewesen. Er ist selber persönlich erschüttert gewesen und hat gedacht, nein, das kann nicht sein, dass der Lazarus jetzt gestorben ist. Mein Freund. Und er war so aufgewühlt gewesen von den Folgen oder von der Ursache von dieser Trauer, dass er hat gemerkt, wir können es nicht bei dem lassen. Und er ist hergegangen zu dem Grab und hat gesagt, Lazarus, stand auf. Und der Lazarus ist zum Leben erweckt worden. Und er ist rausgekommen und die Trauer, die ist ziemlich schnell vorbei gewesen. Die hat von einem Moment auf den anderen hat die einfach gekehrt und es war eine riesengroße Freude daran gewesen. Das ist ein erstes Beispiel, das wie praktisch zeigt, wie das der Trost von Gott ist. Gesegnet sind die traurig waren, sie werden getröstet. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand hat sich nur vorstellen konnte, was die Reaktion von Gott ist auf den Tod von Lazarus. Jesus ist gekommen und hat Lazarus zum Leben auferweckt. Sie haben nicht einmal gefragt darum. Sie haben einfach gesagt, Jesus, wir sind so traurig und wärst doch früher gekommen, dann wäre es nicht passiert. Es war einfach nur ein Vorwurf gewesen. Und Jesus hat einfach auf die Art reagiert, wie nur Gott kann reagieren. Es ist nicht in unseren Möglichkeiten, dass wir Menschen können vom Tod auferwecken können. Aber es ist in Gottes Möglichkeit. Und sein Trost war viel umfassender gewesen als der menschliche Trost. Wir machen einen riesen Gump und gumpen zu einer zweiten Geschichte. Die zweite Geschichte lesen wir im 1. Samuel. Der 1. Samuel ist so die Zeit, wo die Richter vorbei sind. Und es ist die Zeit, wo er die ersten Könige von Israel eingesetzt worden. Und die Geschichte, die ich darüber rede, geht gerade um Samuel selber. Und zwar um darum, wieso dass der Samuel überhaupt auf die Welt ist gekommen. Die Mutter von Samuel war kinderlos gewesen. Und es war dann so gewesen, dass ihr Mann mehr als eine Frau hatte. Es war eine zweite Frau gewesen, Peninna. Und jedes Jahr, sind sie auf Jerusalem gezogen und sie hergegangen und sie gehen Gott anbeten. Und es steht, dass die Hanna immer in den Tempel gegangen ist und ihr Herz vor Gott hat ausgeschüttet. Sie war so traurig über ihre Kinderlosigkeit. Und in einer Situation steht sogar, dass der Priester ist zu ihr gekommen und hat gesagt, du, geht es dir eigentlich noch, dass du besoffen bist im Tempel? Der hat gefunden, die ist besoffen, die tut sich so komisch verhalten im Tempel. Aber Hanna war einfach so traurig vor Gott, dass alle rundum gemerkt haben, dass ihre so grosse Emotionen sind abgegangen. Und sie hat vor Gott geschraubt und gesagt, Herr, gib mir doch einen Sohn, gib mir doch ein Kind. Schenk doch, dass ich wieder fruchtbar würde. Und es steht, dass die andere Frau jedes Mal ist nebendran gestanden und sie verhöhnt hat und gesagt, schau jetzt, du bist nicht gesegnet, schau doch mich an, ich bin gesegnet, ich habe Kind. Und sie hat sie völlig fertig gemacht. Und Hanna war einfach traurig. Es steht nicht, dass sie wütend war, dass sie verrückt war, sondern sie war einfach traurig. Und sie hat das vor Gott bewegt. Und sie hat das dann geschildert, ein Priester, und hat eine Verheißung bekommen. Und ihr ist gesagt worden, hey, das nächste Jahr, wenn du kommst, dann wirst du mit einem Baby kommen. Und so war es. Und das Spannende ist, dass das Kind, das war Samuel. Und der Samuel hat eine sehr grosse Rolle gespielt in der Geschichte vom Volk Israel. Es sind zwei Bücher nach ihm benannt. Und er war ein riesen Segen. Er war so wie der Rotvater-Geschichte durch die Wirren, wo das Königtum von Saul und von David, was alles der passiert ist. Er war wie hinten dran und war immer der, der die Verbindung zu Gott hat aufrechterhalten. Und es war auch ein Erfolg davon, dass sich Hanna dann entschieden hat, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann gebe ich dir diesen Sohn wieder zurück. Es hat etwas gemacht in ihrem Herz. Der Trost hat ihr Herz verändert. Und sie war bereit, das Kind wieder loszulassen. Und eigentlich hat sie gar nicht so viel von ihrem Sohn. Es steht, kaum war er entwöhnt, hat sie der Samuel nach in den Tempel gebracht und der hat dort gelebt. Und sie hat ihn vielleicht eben mal im Jahr gesehen, wenn sie wieder in den Tempel gegangen ist. Und das ist so wie die zweite Reaktion von Gott auf Traurigkeit. Es ist wieder eine Reaktion, die etwas einschließt, was wir nicht können. Wenn jemand traurig ist, der kinderlos ist, können wir nicht sagen, du wirst in einem Jahr einfach ein Kind haben. Das ist das, was Gott machen kann. Es liegt in Gottes Möglichkeiten. Gott hat in so vielen Gelegenheiten hat er Frauen, die unfruchtbar sind, hat er wieder fruchtbar gemacht. Und diese Möglichkeiten die sind heute nicht anders. Gott kann heute Frauen wieder fruchtbar machen, Männer wieder fruchtbar machen. Es sind seine Möglichkeiten vom Trost. Es ist seine Dimension von Trost. Wir wollen eine dritte Art von Traurigkeit anschauen. Und da kommen wir wieder ganz an eine andere Art. In Jakobusbrief. Und da gibt es einen Abschnitt, den ich habe den sicher schon gelesen, aber ich habe ihn noch gar nie so wahrgenommen. Das ist Jakobus im Kapitel 4, Vers 9. Dort steht, erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Ich merke, mir hat dieser Vers getroffen, weil es eine andere Art ist, von, wie wir mit unserer Schuld umgehen können. Es steht, seid traurig über eure Schuld. Seid traurig darüber. Und das wird im Korintherbrief wird das nochmal ausgedrückt. Ich lese es zuerst bewusst in einer älteren Übersetzung. Ist ein bisschen kompliziert. Dort steht, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Ich lese es nochmal, ist ein bisschen kompliziert. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Also es sagt nichts anderes, es gibt zwei Arten von Traurigkeit. Aber eine Traurigkeit nach Gottes Willen, die wirkt eine Reue, die man später nicht sich reut, dass man sich gereut hat. Es ist etwas kompliziert. Wir gehen gerade auf die neuere Übersetzung. Die hilft einfach manchmal. Es ist manchmal einfach ein bisschen einfacher zu verstehen. 2. Korinther 7,9 oder 7,10. Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Traurigkeit ist ein Mittel von Gott, für unser Leben etwas aufzudecken. Ich merke oft, die Stimmen, die sich in meinem Leben lauter bemerkbar machen auf Schuld, sind eher Stimmen von Anklage. Jetzt hast du doch das gemacht, jetzt hast du doch dieses gemacht. Sollst doch, was auch ging. Und diese Stimmen, die sind meistens nicht von Gott. Im Römer 8,1 steht, es gibt keine Anklage für die, die in Jesus sind. Aber Gott kann sehr wohl eine Traurigkeit in uns bewirken, wo wir traurig werden über Schuld, wo wir traurig werden auch über Schuld, die andere Menschen an uns da haben. Ich merke, es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Wenn ich sehe, so die Kriegssituation, die es heute gibt, Nahen Osten, es gibt so viele Beispiele. Nigeria, es gibt so viele Orte, wo unglaublich viel Ungerechtigkeit passiert. Wo Menschen leiden, die es jetzt einfach nicht verdient haben. Wo keine Chance haben, dem zu entfliehen. Und ich merke, dass Gottes Vorschlag für eine Reaktion dort ist, sei traurig darüber, ist für mich so ein anderer Ansatz als, man muss doch etwas machen, man muss die Verantwortlichen belangen oder was auch immer. Es ist so, unsere menschlichen Reaktionen gehen oft an einen anderen Ort her. Und ich fange einfach so Gottes Herz an zu spüren. Ich fange an zu spüren, seine Traurigkeit über meine ganz persönliche Schuld. Und ich merke so, es fühlt sich anders an, ob Gott verrückt ist über meine Schuld oder ob er einfach traurig ist und sagt, hey, ich habe einen Weg aus dem muss ich. Ich habe einen Trost für dein Leben. Ich merke, das gibt so einen ganz anderen Weg. Und auch bei diesem dritten Beispiel von Traurigkeit über unsere Schuld ist die Antwort von Gott eine Antwort, die sonst niemand geben kann. Jesus hat gesagt, ich habe euch eure Schuld vergeben. Ich bin am Kreuz auf Golgatha gestorben. Und ich habe euch vergeben. Das ist wieder ein übernatürlicher Trost. Das ist wieder eine Antwort, die wir menschlich nicht geben können. Und ich merke einfach so, aus diesen Seligpreisungen kommt einfach so viel Herz Gottes raus. Es kommen einfach so seine Absichten, erkennen wir. Sein riesiges Herz, das er für uns hat. Seine Liebe, die er für uns hat. Ich habe 2, 3 Gedanken zum Abschluss noch. Einfach so, wie können wir das auf unser Leben abbrechen? Wie können wir ganz praktisch schon mit dem etwas anfangen? Und wenn ich Bibel lese oder auch wenn ich eine Predigt vorbereite oder so, für mich ist es immer wie zweiteilig. Die Bibel und Gottes Wort redet immer zu uns. Und es geht immer darum, was will Gott in unserem Leben wirken und andererseits, was will Gott durch uns wirken an anderen Menschen. Es ist immer das Prinzip von, wir überkommen von Gott und wir können das wieder weitergeben. Weil, wenn wir etwas weitergeben wollen, was wir nicht überkommen, dann brennen wir aus. Mir kommt gerade die Geschichte in den Sinn. Oder in einem Vorfilm zu einem neuen Trickfilm sieht man so einen Drachen und der sagt, oh sorry, ich kann gerade nicht mehr Feuer spucken, ich habe ein Burnout. Hat mich so lustig gedacht. Und das ist auch bei uns so, oder? Wenn das, was wir weitergeben wollen, nicht etwas ist, was wir empfangen haben von Gott, dann haben wir sehr schnell ein Burnout, weil eben der Brennstoff nicht mehr wirklich da ist. Und darum ist es immer zweistufig. Und die Zeiten wechseln sich auch ab. Zeiten, wo Gott uns berührt, wo er uns hält, wo er uns wiederherstellt. Und Zeiten, wo Gott uns braucht, damit andere Menschen geheilt werden und befreit werden und wiederhergestellt werden. Und ich möchte mich einfach ermutigen, mal einen kurzen Moment zu nehmen und wie über Traurigkeit in eurem Leben nachzudenken. Einfach so zu überlegen, was ist traurig? Vielleicht hat sich die Traurigkeit als etwas anderes getarnt. Als Wut, als Anklage oder was auch immer. Aber überlegt noch mal so, was ist meine Traurigkeit in meinem Leben? Weil es ist eine Verheißung verknüpft, dass Gott Traurigkeit, dass wir getröstet werden können. Was ist dir vielleicht geraubt worden in deinem Leben? Wo merkst du, dass in deinem Leben Bereiche, da kommt es einfach nicht zusammen. Da gibt es keine Lösung. Ich kann nicht die Umstände verändern, dass etwas Neues passiert. Ich habe so gemerkt, auf solche Sachen in unserem Leben können wir auch anders reagieren. Es ist so, wie wenn wir an einer Kreuzung stehen oder an einem Kreisel und es gehen ganz viele Strassen weg von diesem Kreisel. Und eine von diesen Strassen ist, ich würde einfach zornig über das. Ich bin so verrückt, dass der mir das angetan hat. Oder es kann sein, dass ich bitter würde und finde, hey, ich darf doch jetzt erwarten, dass der andere das wieder richtig stellt. Wir können es irgendwo in ein Schloss von Stolz flüchten. Wir haben menschlich gesehen, mit durch die ganze Palette von Reaktionen, wo wir irgendwo können, einfach irgendeine Strasse hergehen. Und ich weiss einfach, jede von diesen Strassen hat irgendwo mal ein Ende, es ist eine Sackgasse. Es wird nicht weitergehen. Und ich merke so, sich trösten. Ich habe so das Bild von einem Spitzensportler, der irgendwie es mal wieder nicht ganz geklappt hat, so weit für ihn zu kommen, wie gewünscht. Und es kommt jemand her und versucht zu trösten. Und dann ist so die Reaktion, nein! Ich will nicht tröstet werden. Habt ihr das auch schon gehabt, ja, im Leben? Nein. Ich will nicht tröstet werden. Der muss büssen. Die anderen sind schuld. Wir können uns so entscheiden, uns nicht zu trösten. Echt. Wir können uns echt entscheiden, zu sagen, ich will den Trost nicht wahrnehmen. Ich will den nicht annehmen. Ich will einen anderen Weg. Oder ich will, für mich ist ein anderer Ansatz, ist, nur wenn die Ursache von diesem Verlust beseitigt ist, dann kann ich getröstet werden. Nur wenn es eine Lösung gibt für das Problem, dann kann ich getröstet werden. Aber der Trost, den Gott hat für unser Leben, ist oft nicht, er flickt einfach alles wieder. Sogar die Hanna, die hergegangen ist und hat gesagt, hey, ich will so fest einen Sohn. Es war nicht so, dass sie einfach ihren Sohn hatte und er so weitergelebt hat, wie wenn all das nicht geschehen wäre. Sondern Gott hat etwas gemacht im Herz von Hanna. Und Hanna ist hergegangen und gesagt, hey, der Sohn, ich gebe ihn einfach dir wieder gerade zurück. Ich finde, Trost ist so etwas anderes als eben Problemlösungen. Es ist einfach etwas, wo Gott wirkt. Und ich merke so, ich habe das Gefühl, ich bin ein brutal schlechter Tröster. Ich habe so das Gefühl, irgendjemand, der vielleicht jemand Liebes verloren hat, Ich habe das Gefühl, es ist alles billig, was ich bieten kann. Ich weiss, dass es manchmal gut tut, wenn jemand einfach den Arm um die Schulter leist oder so. Aber irgendwie habe ich gängig das Gefühl, es ist so billig, was ich als Mensch kann bieten kann, als Tröster. Aber ich merke, mir tut der Abschnitt tut mir wie die Augen auf. Einfach so zu merken, aha, in Gottes Konzept von Trost, das ist nicht auf meine eigenen Möglichkeiten bezogen, sondern da kann Gott anfangen wirken. Gott, der Menschen heilt von Unfruchtbarkeit, Gott, der vergibt und Gott, der sogar Menschen von den Toten auferweckt. Das sind Gottes Möglichkeiten, das ist das, was bei ihm drin liegt. Und es gibt noch ein anderes Bild von Trost, wo man einfach findet in der Bibel, ist eigentlich wie der ultimative Tröster. Und wir wollen zum Schluss noch dort herkommen, bei Johannes 16,7. Dort schließt sich eigentlich der Kreis von der Lehre von Jesus. Die Bergpredigt, wo der Anfang ist, und Johannes 16 bis 17 oder 18, ich weiß es nicht genau, die sind umschrieben mit den Abschiedsreden von Jesus. Das ist das, was er am Schluss gesagt hat. Und dort sagt dann Jesus, wenn ich weg bin, dann müsst ihr nicht traurig sein. Sondern der Trost, der nach mir kommt, ist noch viel grösser als das, was ich euch bieten kann. Jesus war als Mensch unterwegs gewesen. Er ist zu einer Zeit hat er genau an einem Ort können sein. Er hatte Einschränkungen gehabt, wie wir das als Mensch auch haben. Und er hat gesagt, es ist gut für euch, dass ich nicht weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, oder wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster nicht zu euch. Und wenn ich aber fortgehe, dann will er ihn zu euch senden. Und es ist klar, dass sich Jesus hier auf den Heiligen Geist bezieht. Und der Heilige Geist hat wie so viele verschiedene Facetten von seinem Dienst, wo er wirkt. Und eine von diesen Facetten ist, dass der Heilige Geist der Tröster ist. Und der Heilige Geist ist ein Teil von Gott. Er hat keine Einschränkungen in seinem Wirken, die er tun kann. Und das ist unser Tröster. Also wenn wir traurig sind, dann werden wir selig durch unsere Traurigkeit, weil der Heilige Geist kommt, der uns trösten kann. So kann man den Satz ganz anders verstehen. Und so merken, aha, die Traurigkeit ist ein Schlüssel dazu, dass wir das Wirken vom Heiligen Geist erfahren können. Und dass wir das Wirken vom Heiligen Geist erfahren können in Bezug auf uns und auch auf andere Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen können aus dieser Predigt heraus. Wenn wir in Situationen sind, wo wir merken, oh, jetzt geht es darum, dass wir jemand anderes trösten können. Dass wir wie wissen, ich kann als Mensch etwas machen als Trost, aber ich kann wie sagen, Geist Gottes, komm du in die Situation hin. Ich weiss, dass du, Geist Gottes, etwas noch ganz anderes kannst tun. Nicht, dass ich wüsste genau was und wie, aber ich lasse die Möglichkeit zu tun, dass der Heilige Geist als Tröster kann wirken kann. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir einfach für die Weisheit und für die Tiefe, die in deinem Wort ist, die in dem ist, was du sagst. Weil Jesus, du hast von dir gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Du hast gesagt, ich bin das Licht der Welt. Du hast so viele Aussagen gemacht. Und ich merke einfach so, ich bekenne mich als geistig arm. Ich bekenne mich als jemand, der einen eingeschränkten Horizont hat, wenn es darum geht, deine Grösse und deine Möglichkeiten einzuschätzen. Und Jesus, wir wollen ganz neu vor dir kommen und sagen, Herr, wir wollen deinen Horizont sehen über das Leben. Wir wollen nicht dort bleiben hocken, wo wir einfach unsere Möglichkeiten sehen. Sondern wir wollen das anfangen sehen, was du kannst wirken und was du kannst anfangen tun. Geist Gottes, du bist der Tröster und ich bitte dich einfach auch, dass du kommst. Und gerade in diesen Situationen, wo wir uns vorhin Gedanken gemacht haben über unser Leben, dass du als der Tröster kommst. Dass du jetzt kommst und einfach etwas wirkst. Dass du deinen Trost fährst auf wirken. Und wir haben gelernt, heute, dass der Trost kann beinhalten, dass Heilung passiert. Und das bitte ich dir darum, dass du mit Heilung kommst in die Situationen. Du kennst sie, du weißt sie. Ich möchte dir einfach danken, Geist Gottes, dass du gegenwärtig bist, dass du da bist und dass du unser Tröster bist. Amen.